Es war vor kurzem, als ich hier war, das war vor 2 Wochen, glaube ich. Und das war die Osterpredigt. Und Osterpredigt und auch Abendmahlspredigt unterscheidet sich nicht so weit voneinander. Es ist so ähnlich eigentlich, ne? Weil es geht eigentlich da um die letzten Stunden von Jesus auf dieser Erde, also bevor sein Tod. Und in den letzten Abendmahlsgottesdienst haben wir uns ein paar grundlegenden Elemente da angeguckt, genau angesehen. Es gibt da 2 Dinge, die wir normalerweise tun beim Abendmahlsfeier. Und es geht da um das Brechen und auch Essen des Brotes und auch Trinken des Weins. Das ist das Erste. Und das ist etwas, das wir gemeinsam mit vielen anderen christlichen Gemeinschaften machen. Na? Aber außerdem, es gibt auch eine Besonderheit, dass nicht so viele machen, dass wir immer noch machen, weil wir glauben, das gehört dazu. Und das ist die Fußwaschung. Manche haben das vergessen, manche haben das auch schon vernachlässigt. Bezüglich des Brotes und des Weines haben wir uns angesehen, das Abendmahl befasst sich eigentlich mit Rückblick und auch mit Vorausblick. Na? Also ein Blick auf das Passafest damals, denn die Israeliten dürften damals ganz im Voraus blicken, die Realität, dass Jesus machen wird, als der Opferlamm. Und für uns heißt es heute ein Vorausblick in die Zukunft, wenn Jesus wieder zum zweiten Mal wiederkommt. Und zweitens haben wir uns auch Fußwaschung angeguckt und da haben wir gesehen, die Demut, die Jesus vorbildlich an uns gezeigt hat, dass wir als Christen das auch tun sollen. Aber nicht nur das, es geht nicht nur darum, uns Füße zu waschen, sondern auch, das war auch ein Hinweis auf eine bessere und auf eine tiefere Reinigung des Herzens. Und heute werden wir uns eine andere Dimension des Abendmahls ansehen. Es ist jetzt ein persönlicher Aspekt, ne? Von unserer Seite als Personen, als Menschen, als Mitglieder einer lebendigen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und als Jesus Christus verhaftet wurde, flohen seine Jünger, mit Ausnahme vielleicht von Petrus und auch von die andere Jünger, die heimlich gefolgt ist. Und Petrus, wir kennen die Geschichte, hat dann Jesus verleugnet und die andere Jünger hat Jesus ganz heimlich gefolgt, wo er gebracht wurde. Und unter den Jüngern von Jesus waren verschiedene starke Persönlichkeiten und auch verschiedene Charaktere. Und einer davon, wir werden jetzt heute 3 von diesen Gruppen betrachten. Und einer davon ist Judas. Zweitens Petrus und drittens die Rest, die geflohen sind. Und da war Judas, der Rest waren auch von Tag 1 schon da, von Anfang an. Und dann, sie haben Jesus gefolgt, war zusammen mit Jesus die letzten 3 Jahre. Und sie haben so viele Sachen mit Jesus erlebt. 3 Jahre lang. Und viele von euch wissen, ich war vor kurzem weg auf einer Missionsreise auf den Philippinen mit einem Team von so vielen Deutschen. Da waren wir eigentlich 19, sollten wir alles zusammen. Dann 2 sind abgesprungen, die letzte Minute. Dann waren wir da nur 17 Leute. Ich habe da also das Privileg, 16 andere Missionaren, 16 andere Ehrenamtlichen zu leiten, zu helfen. Und ich muss euch ehrlich sagen, von dem Tag, an dem wir Deutschland verlassen haben, bis zum Tag, als wir zurückkommen, habe ich eine faszinierende Bindung auf die einzelnen Teilnehmer aufgebaut. Also nicht alle gleich, da waren andere, mit denen ich wirklich connected habe. Und dieser kurze Zeit war so intensiv, dass ich gesagt habe, wow, es ist kaum zu fassen, dass innerhalb von 20 Tagen man kann so eine Beziehung bauen, so eine Beziehung machen oder aufbauen mit Leuten, die du damals nicht kennst. Und die hier, die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern. Die Jünger waren 3 Jahre lang mit ihm. 3 Jahre lang mit dem Mensch geworden, Gott. 3 Jahre lang haben sie die Lehre von Gott gehört, selber. 3 Jahre lang haben sie Wunder gesehen. 3 Jahre lang wurden sie beauftragt auch von Jesus, die Botschaft weiterzugeben. Und da war auch eine Zeit, wo sie Jesus beauftragt haben, böse Geister auch auszutreiben. 3 Jahre lang mit Jesus. Und natürlich kann man auch nicht sagen, dass alles so friedlich war. Da waren Menschen mit verschiedenen, unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und mit so einer Gruppe kann man Konflikte auch nicht vermeiden, oder? Passiert ab und zu mal. Und so ist das mit einer Gruppendynamik. Aber ich würde mal vorstellen, dass es gab viel mehr Positive als Negative in dieser Gruppe. Und nachdem er 3 Jahre lang mit Jesus war, verkaufte Judas Jesus in die Hände der religiösen Führer. Und die Höherpriester, und auch die religiösen Führer wollten den Anschlag auf Christus erst nach dem Passafest ausführen, um einen Aufruhr zu vermeiden. Wir können das hier in unser Hauptkapitel lesen, das ist in Kapitel 26 von Matthäus. Matthäus Kapitel 26, wir lesen mal Vers 4 und 5. Vers 4 und 5, und da steht: Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Vers 5, sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Was passiert danach? Doch Judas kam mit einem Angebot, wie sie nicht widerstehen konnten. Das Angebot war einfach viel zu gut. Und sie haben das leider angenommen. Und jetzt beginnt der Kuhhandel mit den Hohepriestern. Und in Vers 14 und Vers 16, gleich im Kapitel in Matthäus 26, da ging er, einer der 12 namens Judas Ischariot, hin zu den Oberpriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Semmelinge fest. Und von da an versuchte er, eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Das ist passiert eigentlich nach der Salbung durch Maria in Bethanien, ne? Und wir lesen jetzt weiter hier in Vers 20. Kapitel 26, jetzt Vers 20 in Matthäus. Und als nun Abend geworden war, setzte er sich mit den Zwölfen zu Tisch, und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt, und jeder von ihnen fängt an, ihn zu fragen: Herr, doch nicht ich. Vers 23, antwortete aber und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschehen steht, aber wie jedem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Mensch besser, wenn er nicht geboren wäre. Vers 25, da antwortete Judas, der ihn verrät, und sprach: Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Also Judas fragt hier ein bisschen, kann man sagen, heuchlerisch: ich bin's doch nicht, oder? Jesus hat gesagt hier: Du hast es gesagt. wie kann es sein, dass er selbst nach seiner Entlarvung noch bei seinem Vorhaben bleibt? Obwohl er von Anfang an der Herr nachgefolgt ist, seine Worte gehört hat, seine Taten gesehen, mit ihm zusammengegessen und selbst in seinem Namen Wunder getan hat, wie kann es sein, dass er trotzdem weiter mit seinem Vorhaben bleibt? Liebe Gemeinde, es gibt einen Satz hier, den ich heute Morgen immer wieder wiederholen werde. Und das ist der Satz: Dabei sein ist nicht alles. Dabei sein ist nicht alles. Und nachdem Jesus im Garten Gethsemane im Gebet die endgültige Entscheidung getroffen hat, für den Menschen zu sterben, für den Menschen sein Leben zu geben, taucht Judas mit einer Schar von Menschen auf. Und wir kennen die Geschichte hier von Matthäus und die Geschichte ist auch so ganz schön beschrieben in dem Buch des lieben Jesu. Und um Fehler bei dieser Gefangennahme zu vermeiden, greift er zu einem Mittel, das an Gemeinheit und Heuchelei nicht zu überbieten ist. Er hat den Jesus, den Meister, geküsst. Und selbst nach diesem Judaskuss spricht Jesus von ihm mit unglaublicher Sanftmut an. Und ich glaube, es tut Jesus weh, dass Judas diesen Weg eingeschlagen hat. Und in Matthäus Kapitel 26, jetzt in Vers 47, und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar, mit Schwertern und Stocken. Und da waren so viele Leute, so viele religiöse Führer und auch Tempelpolizei waren auch da und auch die Abteilung von römischen Soldaten war auch da, um Jesus zu fangen. Und nach der Gefangennahme Jesu, seiner Verhör und Verleugnung durch Petrus, wird Jesus und Pilatus ausgeliefert. Und jetzt erkennt Judas das Ausmaß seiner Sünde und bringt den Lohn für seinen Verrat zurück zu den Hohepriester. Doch diese begegnen ihn nur mit kalter Gleichgültigkeit und auch Verachtung. Und da in Kapitel 27, Vers 4, da lesen wir ihre Antwort. Lass uns mal lieber von Vers 3 anfangen. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, rührte es ihn und es brachte die 30 Silberlinge, den obersten Priester und den Ältesten zurück. Und in Vers 4 und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Da sieh du zu. Wir gucken jetzt das Leben von Petrus. Petrus hat dann Jesus ganz heimlich auch hier gefolgt von einer Entfernung. Und wir fangen erstmal mit Vers 34 von Kapitel 26. Na lieber, lass uns mal anfangen in Vers 30. Und nachdem sie Lobgesang, wir sind jetzt in Kapitel 26, ne, Matthäus 26, jetzt Vers 30. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Vers 32. Aber nachdem ich aufgeweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorgehen. Vers 33, dann antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an der Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ihr der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 35 Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und was passiert in dieser Geschichte? Tatsächlich hat Petrus Jesus verleugnet. Und er hat sich so berührt, er hat sich so schlecht gefühlt. Und wenn ihr mal eure Bibel in Johannes, die letzte Kapitel da aufschlagt. Johannes Kapitel 20 erstmal, da ist eigentlich schon die Geschichte zu Ende gebracht. Also von dem Bericht von Johannes hier, die Evangelium von Johannes. Aber trotzdem merkt er, hat Johannes dann noch da Kapitel 21 hinzugefügt. Und das ist dann die Geschichte dann von Petrus, wie er auf dem Wasser gesprungen ist und geschwommen zu Jesus. Und hat dann diese wunderschöne Zeit mit Jesus verbracht. Und das ist die Geschichte von Petrus hier. Es gibt aber auch noch eine dritte Gruppe. Und das sind die anderen Jünger Jesu. Die sind einfach geflohen. Weg. Angst. Sie hatten wirklich große Angst. Ihre Meister wurden in Gefangenschaft genommen. Ihre Meister wurden auch gekreuzigt. Wenn wir mal all diese Gruppen hier auf dem Tisch legen und auch vergleichen, sehen wir verschiedene Reaktionen. Sehen wir verschiedene Gruppen auch. Einer hat Jesus verraten. War er jemals ein junger Jesu? Ein echter junger Jesu, der Judas? Was war sein Motiv eigentlich? War er vielleicht enttäuscht, dass Jesus sein irdisches Königreich nicht aufgerichtet hat? Natürlich hat er sich bereut und dann gleich danach hat noch ein anderer Fehler begangen. Selbstmord. Petrus hat sich letztendlich entschuldigt. Der Rest von der jungen Jesu hat in großer Angst, haben sich aber dann auch irgendwo versammelt. Und dann, wir kennen die Geschichte in Apostelgeschichte, wir haben das heute in unserer Lektion gehabt. Na, die sind nicht nur den 11 geblieben, sondern kam noch Matthias dazu und hat auch mit großer Power, mit großer Kraft dann die Botschaft, die ganze Welt dann weitergegeben. Liebe Gemeinde, dabei sein ist nicht alles. Vielleicht werdet ihr verschiedene Antworten, wenn ihr diese Geschichte hier lesen werdet. Warum hat Judas Jesus verraten? Warum hat Judas ihn verkauft? Warum hat Petrus Jesus verleugnet? War das nur aus Angst? War das eine freie Entscheidung? War das eine komische Reaktion in dieser Situation? Wurde das schon von Gott ordiniert, prädestiniert, vorausgesehen? Es gibt so viele Aspekte. Ihr werdet auch vielleicht in verschiedene Antworten kommen. Aber wisst ihr was? Ich habe festgestellt, es kommt eigentlich an unserer Beziehung zu Gott, zu Jesus an. Petrus hat so einen großen Respekt und auch große Liebe zu Jesus, dass am Ende hat er gesagt, ich habe wirklich meinen Meister enttäuscht. Und er hat sogar gesagt, hey, lass uns lieber denn fischen gehen. Das war mein alter Beruf. Das war, wo ich Jesus zum ersten Mal getroffen habe. Und in dieser Nacht, in Johannes Kapitel 21, hat er wirklich Jesus wieder getroffen und hat dann ein ganz schönes Gespräch mit Jesus gehabt. Und für Judas, ja, er war einer von den Jüngern von Jesu da. Ja, es gibt Zeiten, vielleicht in denen er die Botschaft Jesu und das, was er tat, bewegt hat. Aber wir können auch nicht leugnen, dass sein Herz nicht in der richtigen Platz war. Er hatte nicht diese persönliche Begegnung oder diese persönliche Liebe zu Jesus nicht gehabt. Oder vielleicht war die Liebe da und dann auf einmal war das alles weg, aus Habgier. Dabei sein ist nicht alles. Wie können wir das jetzt in einem ganz größeren Kontext machen? Die Israeliten damals waren Gottes Volk, herausgerufen, um als Licht für die ganze Welt zu sein. Aber viele haben das nur als Ausrede benutzt. Hey, wir gehören doch zu Gottes Volk. Wir sind doch die Kinder Abraham. Wir sind hier jetzt safe. Wir gehören zu Gottes ausgewähltes Volk. Aber nein, 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 nein. Wir kommen hier mit einer Entscheidung. Ja, wir gehören zu Gottes Volk. Aber das ist für ein bestimmtes Ziel. Und das ist, die Botschaft weiterzugeben als Leucht, als Licht der Welt. Und kann ich auch genau jetzt sagen zu unserer Gemeinde, wir gehören zu einem großen Spektrum von Christen, einer großen Gemeinschaft innerhalb der protestantischen Bewegung. Und wir sagen auch, dass wir die letzte Gemeinde sei, dass wir, weil wir haben die Lehre über die übrigen. Wir glauben, dass Gott uns die letzte Botschaft gegeben hat, um Menschen herauszurufen, Menschen zurückzurufen zu wahrer Anbetung. Und viele werden sagen, hey, ich bin jetzt ins Boot, ich bin jetzt safe. Und als ich mal diese Predigt studiert habe, ich habe mir gesagt, hey, diese Predigt ist eigentlich nicht erstmal für euch, sondern es ist für mich. Ich bin in die Adventgemeinde aufgewachsen. Ich bin als Christ in die Gemeinde aufgewachsen. In der Familie. Und damals dachte ich, ich bin eigentlich schon safe, es ist wie die Juden damals. Ich bin sicher da. Ich bin im Haus Gottes aufgewachsen. Ich war immer dabei, jeden Sabbat. Ich war dabei in der Religionsunterricht. Ich war dabei in verschiedenen Hauptfunktionen, Aktivitäten der Gemeinde. Aber wisst ihr was? Dabei sein ist nicht alles. Es ist nicht alles. Bis zu dem Punkt, wo du kommst und sagst, hey, lieber Jesus, lieber Gott, lieber Heiliger Geist, ich möchte diese ernste Beziehung mit euch haben. Diese liebende, diese rettende Beziehung. Es geht nicht einfach dabei zu sein. Vielleicht haben wir so angefangen. Vielleicht sind manche von uns immer noch da. Und ich sehe mich selber jetzt als Pastor auch manchmal wenig da. Manchmal ist die Arbeit so eine Routine geworden, so eine Arbeit geblieben, dass ich vergessen habe, meine Beziehung mit Gott zu pflegen. Manchmal denke ich mir, ich studiere die Bibel, jetzt aber nicht nur für mich selber oder meine Beziehung zu Gott zu bestärken oder das noch zu erweitern, sondern ich studiere die Bibel, damit ich etwas für die Gemeinde am kommenden Sabbat bringen kann. Und das ist eigentlich eine falsche Motivation. Ich wünsche mir, dass ich wieder zu den Zeit zurückgehen könnte, wie die kleinen Kinder, wo die Kinder singen, dass Jesus liebt mich jeden Tag. Oder diese ganz einfache Kinderlieder, die da zeigen, wie sie Gott kennen, wo mein Sohn jetzt gerade ist in so einem Alter, wo er sagt, hey, Jesus liebt mich. Jesus wird wiederkommen. Und diese ganz einfache Beziehung, die er mit Jesus hat, und er gibt es dann auch weiter, er lebt es auch in seiner eigenen Art und Weise. Und ich möchte zu diesem Punkt kommen. Zurück zu dieser Zeit. Weil dabei sein ist nicht alles. Ein Kind Gottes, ein junger Jesus bedeutet eigentlich viel mehr, liebe Gemeinde. Und es ist nicht meine Absicht heute Morgen, dass wir das Gefühl haben, dass wir wie Judas sind. Aber ich möchte einfach da betonen, dass es gibt viel mehr als dabei zu sein, als hier am jeden Sabbat, jede Woche in die Gemeinde zu kommen. Und durch das Abendmahl, das wir heute feiern, will Jesus uns an die große Liebe, die er für uns hat, erinnern. Das Leib, das ist sein Leib, das für uns gebrochen wurde, damit wir ganz sein können. Dass sein Blut vergossen wurde, damit wir leben können. Und dass er nicht will, dass wir nur als Teil, sein Körper, als Zuschauer da sind, sondern ganz aktiv mit ihm, ganz in dieser liebevollen Beziehung da mit ihm dranbleiben. Und dass wir nicht nur Gemeinde spielen, sondern ernsthaft Jesus Christus da annehmen, ihn einlassen und eine rettende Beziehung zu ihm haben, weil er weiß, selbst dabei sein ist nicht alles. Amen. Amen.